Dieser Podcast wird präsentiert von Sustainable Switzerland, der Plattform für eine nachhaltige Schweiz.
NZZ Geopolitik.
So tönt es in Gaza 10 Tage nach Inkrafttreten der Waffenruhe. Am Sonntag hat die israelische Armee massive Luftangriffe im Süden des Gazastreifens durchgeführt, nachdem militante Palästinenser israelische Soldaten angegriffen haben. 13 Palästinenser und 2 israelische Soldaten wurden getötet. Israel spricht von einer eklatanten Verletzung der Waffenruhe und die rechtsextremen Mitglieder von Netanjahus Regierung fordern die Rückkehr zum Krieg. Simon, wie überrascht bist du von den Ereignissen an diesem Wochenende?
Ich glaube, die Heftigkeit hat mich jetzt schon überrascht. Es war jetzt nicht nur eine brüchige Waffenruhe, sondern Israel hat innerhalb dieser 9 Stunden, die wir dann wieder Krieg hatten, 120 Luftangriffe geflogen. Also das war auch für Menschen im Gazastreifen eigentlich wieder fast wie vorher, wie man das so an manchen Tagen auch erlebt hat. Und ich glaube, so schnell da wieder zurückzugehen, zeigt einfach, wie viel auf dem Spiel steht, dass wir gar keinen Mechanismus haben, Probleme anzugehen oder die irgendwie zu entschärfen, sondern es geht von 0 auf 100 in einem Wimpernschlag. Und das zeigt aber, finde ich, auch eines der Grundprobleme dieses ganzen Plans. Er ist nämlich eigentlich durchgehend wenig seriös.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Kaum ist der Geisel- und Gefangenenaustausch über die Bühne gegangen, übersteht der Trump-Friedensplan eine erste schwere Krise. Aber langfristig wird dieser Plan zu keiner neuen Ära führen, sagt der Nahostwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erst vor wenigen Tagen bist du aus Deutschland nach Israel zurückgekehrt. Du hast also aus der Ferne mitgekriegt, wie diese Menschen nach fast 2 Jahren wieder zurück zu Hause sind und der Krieg beendet wurde. Als du in Tel Aviv gelandet bist mit dem Flieger, was war das Erste, was dir aufgefallen ist?
Ich hatte eigentlich erwartet, dass schon ein größerer Schlussstrich unter diese ganze Frage der Geiseln auch gezogen worden ist. Ich hatte mir vorgestellt, ich komme jetzt an in Tel Aviv und die Bilder, die einen jetzt 2 Jahre begleitet haben, der verschleppten Geiseln, die so aufgereiht sind an diesen Rampen, die man entweder hoch oder runter geht am Flughafen, sind eigentlich weg. Und die waren auch noch da mit dem Hinweis, bitte nicht entfernen. Und da habe ich dann schon noch mal gedacht, okay, es ist natürlich auch noch nicht vorbei. Die toten Geiseln kommen erst noch zurück. Und dieses kollektive Aufatmen und diese unbändige Freude, die hier durch Israel auch geschwappt ist, ist natürlich nur jetzt ein Teil der Geschichte. Und es geht erst mal noch weiter. Und für viele Familien ist auch das Bangen noch gar nicht ausgestanden.
Das heißt aber auch, dass der Fokus in Israel immer noch auf die Geiseln gerichtet ist und der Zustand von den Menschen im Gazastreifen und überhaupt die Gespräche über, haben wir jetzt eine neue Ära oder nicht, das findet gar nicht statt?
Ich würde sagen beides. Also ich fand es nochmal sehr bezeichnend, jetzt diese erste große Demo, die wir in Tel Aviv hatten, nach jetzt der Freilassung der Geiseln, da war ich jetzt auch sehr gespannt, auf was würde sich die richten. Also würde man da jetzt die Chance auch nutzen, vielleicht mal nach vorne zu gucken oder von dem eigenen Leid auch wegzusehen? Und das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Es war die Verfehlungen der Regierung standen im Mittelpunkt, der Krieg, warum er so lange gedauert hat, eben die verschleppten Geiseln. Aber die palästinensische Seite kam da wirklich nicht vor und wurde nicht in den Blick genommen. Gleichzeitig ist es auch wieder faszinierend, dass wir plötzlich in Israel jetzt so etwas haben, dass Anklänge an die 1990er Jahre wieder da sind. Also es werden jetzt auch plötzlich Lieder im Radio gespielt, die sehr naiv auch nach Frieden klingen und die das wieder aufgreifen, was wirklich über lange Jahre sehr verpönt war. Also sozusagen, lasst uns die Waffen begraben und nicht die Kinder, solche Textzeilen, wo dann jetzt auch Palästinenser und Palästinenser auch nicht unbedingt vorkommen, aber es doch klar ist, was gemeint ist. Und das ist so ein Mix, also das Weggucken auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht doch wieder das Mitdenken und das Hinausdenken über einen Waffenstillstand hin wirklich zu etwas, was hier für Menschen in der ganzen Region gut sein könnte.
So ein zartes Pflänzchen, das so langsam versucht, seinen Weg zu finden.
Das ist fast wieder zu viel. Ich würde sagen, es ist ein Grashalm, der wahrscheinlich entweder verdorrt oder gleich wieder abgemäht wird.
Okay. Jetzt, da wo du unterrichtest, das ist eine spezielle Uni. Da studieren jüdische und arabische Israeli, aber die Hebräische Universität liegt im Ostteil von Jerusalem, also im arabischen Teil. Wie ist denn dort die Stimmung zurzeit, also bei den arabischen Israelis oder den Palästinensern?
Wenn ich hier auch mit Kolleginnen rede oder auch mit Studierenden, dann ist ja eigentlich eine komplette Desillusionierung da. Da ist natürlich, manche können sich vielleicht auch freuen und sind natürlich jetzt erstmal froh, auch dass hier das Töten in Gaza zu Ende ist. Viele haben ja auch Familie. Mhm. Aber ich glaube, es ist eher dieses, eigentlich ein an der Seitenlinie stehen und auch nicht wirklich mitgenommen zu sein und auch, natürlich, man ist auch mit der Westbank verbunden, mit der Situation dort, wo das gar keine Auswirkungen hat und wo man nicht sieht, dass hier etwas daraus auch erwachsen kann. Also es ist eher, würde ich sagen, auch eine Distanz. Und jetzt ist gerade die Hochsaison der Olivenernte in der Westbank und jeden Tag erreichen uns da wirklich auch schockierende Videos von Siedlergewalt in dieser Hinsicht auch. Und das ist natürlich eine Realität, die für sie einfach noch viel näher dran ist, als jetzt der Gazastreifen, der irgendwie auch gefühlt, wenn man in Jerusalem ist, extrem weg ist. Mhm. Und irgendwie auch auf einem anderen Planeten in gewisser Weise fast auch sein könnte.
Trotzdem schaut die ganze Weltöffentlichkeit natürlich quasi mit Argusaugen. Was passiert dort? Jeder Schritt wird eigentlich genauso überwacht wie eine israelische Drohne, die über den Gazastreifen fliegt. Wir nehmen unser Gespräch am Montag auf. Am Sonntag ist es eben, wie am Anfang erwähnt, zu einer, du hast gesagt, das ist eigentlich wie Krieg gewesen, 9 Stunden lang. War man da zu naiv bezüglich der Stärke von Hamas? Kaum war Israel weg, sind eigentlich die maskierten Männer wieder aufgetaucht.
Die sind wieder aufgetaucht, aber die hat man auch wirklich ermutigt, wieder aufzutauchen. Also ich finde, das war für mich jetzt, wenn ich auf diese Woche nochmal zurückblicke, eigentlich eine der großen Diskrepanzen oder was ich jetzt so nicht erwartet hätte. Also es war irgendwie klar, Hamas ist nicht weg und zwar ist die Führungsriege geschwächt, aber es wird jetzt nicht so schwer sein, Leute auf die Straße zu bringen. Aber dass es von ganz oben, also vom amerikanischen Präsidenten auch ein Plazit dafür gegeben hat, ihr dürft jetzt hier für Ordnung in Anführungszeichen sorgen und ihr dürft Polizeiarbeit machen, so wie ihr das wollt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das hat natürlich Hamas sehr in die Hände gespielt. Und die haben mal einen richtigen Lauf gehabt jetzt die letzte Woche. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist natürlich auch die Zeit, so Maximalforderungen, Maximalpräsenz auch in dieser Hinsicht zu zeigen. Und das führt uns dann natürlich wieder in diese ganze Frage von Entwaffnung hin zu einer technokratischen Regierung und diese Aspekte, die damit natürlich auch schon anklingen.
Genau, also kaum hat man dann über die Details der Phase 2, also Phase 1 war ja jetzt das Einfrieren der Kriegshandlungen. Phase 2 ist jetzt eben diese Gespräche über eine mögliche Entwaffnung, über eine Technokratenregierung. Mich erinnert das natürlich an unzählige Runden, die wir hatten in den 90er Jahren, in den Nullerjahren. Und ich frage mich einfach, wir landen wieder bei der immer gleichen, gefühlt ewigen Frage, wie wird Gaza Hamas los?
Ja, und das ist eigentlich beantwortet, würde ich sagen, seit diesem Friedensgipfel, weil Hamas wird nicht verschwinden und das ist auch nicht Teil dieses Trump-Plans, da ist nicht davon die Rede, Hamas muss als Organisation sich auflösen, sie muss die Waffen abgeben und sie ist erstmal auch nicht an dieser Regierung beteiligt. Zukünftig soll es eine Perspektive geben, dann eventuell vielleicht für die palästinensische Autonomiebehörde, wenn die sich reformiert. Und dann ist natürlich, lässt es auch eigentlich eine Hintertür offen, wenn man sagt, okay, gibt es dann die große Versöhnung jetzt im palästinensischen Bereich und da ist Hamas auch wieder an Bord. Das sind natürlich auch Pläne, die kursieren und die vielleicht die einzigen realistischen sind, dass man diese Kraft auch irgendwie einbindet. Aber natürlich ist das auf der anderen Seite von der israelischen Perspektive nach dem 7. Oktober völlig undenkbar. Also, dass man so diesen Gedanken überhaupt nur erwähnt, ist gar nicht, wo man überhaupt in die Diskussion einsteigen möchte jetzt in Israel.
Also Hamas wird nicht verschwinden, sagst du?
Davon bin ich eigentlich jetzt überzeugt, weil sie das auch selber deutlich gemacht hat. Dieses Angebot, das war ja auch mal Teil des Plans, ins Exil vielleicht gehen zu können, das wurde jetzt auch schon ausgeschlagen. Und ich sehe jetzt im Moment da kein realistisches Szenario, außer man wird sie jetzt mit Macht irgendwohin deportieren oder man macht irgendwie so ein Arrangement wie im Libanon, dass dann die ganze PLO-Führung das Land verlassen muss. Aber davon ist im Moment ja gar nicht jetzt irgendwie die Rede.
Stichwort Libanon, wenn man spricht über, was ist das realistischste Szenario, wie könnte es irgendwie aussehen in Zukunft, ohne dass es jeden Tag zur Gewalt kommt, dann liest man oft, aus dem Gazastreifen könnte so eine Art Libanon entstehen, wo wir eine Art Technokratenregierung haben und dann immer noch eine starke Hamas, ohne die eigentlich nichts läuft. Ähnlich wie im Libanon, faktisch eine Regierung, aber eigentlich ist es die Hisbollah, die das Sagen hat.
Genau. Und das Tragische ist ja eigentlich, wenn wir uns umgucken in der weiteren Region, dass das gar nicht mehr unbedingt nur auf den Libanon beschränkt ist. Wir haben auch ähnliche Situationen im Irak gerade, wo schon länger klar ist, auch schiitische Milizen sollen irgendwie integriert werden in die Armee und sie sollen entwaffnet werden. Das kommt nicht voran. In Syrien ist es auch noch relativ viel unklar. Und da reiht sich der Gazastreifen so ein bisschen auch ein. Und es ist natürlich jetzt schon eine andere Kiste hier, weil wir hier noch gar keine Regierung auch haben, die hier sowas durchführen könnte. Wir haben vielleicht dann irgendwie auch internationale Truppen, die das machen sollten. Und dann wäre es eher die Frage, kommt man zu so einem Scheinabgabe von Waffen, also dass die Hamas jetzt ein paar ihrer Raketen oder Panzerabwehrwaffen irgendwie abgibt, in die Obhut der Ägypter gibt oder der UNO meinetwegen, aber trotzdem ja ihre Stärke, die sich jetzt auch auf einfach Präsenz von Kämpfern und Kleinkalibergewehren und so zieht, dass die einfach noch weiter da sind. Und ich meine, das muss man auch sagen, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die letzte Woche, die Hamas hat ihr Waffenarsenal sogar noch mal erweitert, weil sie Clans, die Israel bewaffnet hatte, Waffen abgenommen haben. Da geht es um hunderte von Kalaschnikows, Maschinengewehren und auch Fahrzeugen, also Pickup-Trucks um die 50 und so. Und das ist jetzt erstmal das Absurde in dieser Woche, dass wir eigentlich gar nicht dieser Entwaffnung einen Schritt näher gekommen sind, sondern dass die Hamas sich mit Hilfe Israels durch die Hintertür sozusagen neu bewaffnen konnte, jetzt auch erstmal wieder.
Das sollten wir vielleicht erklären. Also Israel hat in den vergangenen Monaten Banden oder Clans mit Waffen ausgerüstet, um eine Gegenmacht zur Hamas aufzubauen. Damit ist sie aber kläglich gescheitert.
Das sehen natürlich diese Gruppen nicht so. Die sagen natürlich weiterhin, sie haben irgendwie eine Legitimation und sie sind hier, positionieren sich anti-Hamas. Aber aus der palästinensischen Gesellschaft werden sie in erster Linie mit Plünderungen von Hilfslieferungen in Verbindung gebracht, von Erpressungen, von einfach auch kriminellen Machenschaften. Und jetzt haben wir eigentlich im Gazastreifen die Situation, dass wir im Norden so eine neue Armee da haben, also eine neue Miliz, die sich Volksarmee nennt. Im Süden haben wir noch einen Anführer, einen Berüchtigten, der da schon länger agiert. Und die sind jetzt beide eigentlich, agieren die auf Gebiet, das Israel im Moment noch kontrolliert. Sozusagen haben wir da jetzt noch weniger gerade auch Auseinandersetzungen gesehen mit der Hamas, weil die sozusagen auch noch von der israelischen Armee geschützt werden. Und da ist natürlich auch die große Frage, was passiert jetzt mit einem weiteren israelischen Rückzug? Werden sich dann diese Gefechte, diese internen Konflikte auch noch weiter dann da wieder verschärfen?
Auf was läuft es denn jetzt hinaus? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, jetzt einfach deine realistische Einschätzung, auf was läuft es hinaus in Gaza und auch was passiert politisch strukturell jetzt in den, sagen wir, in einem Zeithorizont von 6 Monaten?
Jetzt ist, wir haben natürlich hier sehr viele Aspekte, die sich gleichzeitig in Bewegung setzen und deren Erfolg noch gar nicht absehbar ist. Also kommen jetzt diese internationalen Truppen unter wessen Führerschaft? Ich finde es jetzt schon interessant, dass die USA gerade doch den UN-Sicherheitsrat jetzt bemühen, um sowas vielleicht dann durchzusetzen. Das hätte ich jetzt auch erstmal gar nicht erwartet. Das war jetzt auch nicht in diesem Sharm el-Sheikh-Format, dem Friedensgipfel in Ägypten da so zu sehen. Da war es eher sozusagen die USA zusammen mit Ägypten, Katar und der Türkei. Wir lösen das jetzt. Und jetzt hat plötzlich die UNO wieder eine Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die Waffenruhe hält und es dann endlich die Hilfslieferungen in größerem Maße dann wirklich jetzt anlaufen, auch schwereres Gerät in den Gazastreifen kommt zur Trümmerbeseitigung und zum Wiederaufbau, dann wird das jetzt erstmal die Priorität sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass selbst wenn jetzt eine internationale Truppe dann in den Gazastreifen entsandt wird mit Soldaten aus Jordanien, Indonesien meinetwegen oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, man weiß es nicht, dass die wirklich sich jetzt in Gefechte mit der Hamas begeben würden. Die Hamas hat da jetzt auch nicht unbedingt Interesse, diese anzugreifen. Also wird der Wiederaufbau oder sozusagen die Herstellung von elementaren Dingen wie jetzt Wasserversorgung, Krankenhäuser im Vordergrund stehen. Und dann fehlt mir eigentlich wirklich die Kreativität, wie es dann weitergeht. Ich glaube wirklich, dass man sich dann sehr stark verhakt und dass einfach diese Situation jetzt erstmal so weiter besteht und dass wir dann wirklich vielleicht eine technokratische Regierung haben. Aber diese ganze weitere Perspektive mit palästinensischer Staatlichkeit, ich glaube, die ist auch über die nächsten Jahre überhaupt nicht gegeben. Und da sehe ich keine Perspektive für den Gazastreifen.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam für eine nachhaltige Schweiz. Die Plattform Sustainable Switzerland zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft und bringt wichtige Akteure zusammen. Unterstützt von den Partnern BCG, BMW, D-Mobiliar, Google, Swisscom, UBS und weiteren. Fakten, Hintergründe und Infos findest du unter sustainableswitzerland.ch.
This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God.
Am 13. Oktober, am Tag, als alle noch lebenden Geiseln von der Hamas freigelassen wurden, hielt US-Präsident Trump im israelischen Parlament, der Knesset, eine Rede.
It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East.
Nach 3000 Jahren Chaos und Kämpfen herrscht nun Frieden im Nahen Osten, ist er überzeugt. Und ich muss dir sagen, Simon, ich fühle mich sehr ambivalent gegenüber Trump. Einerseits hat er es wirklich geschafft, mit aller Macht die Kampfhandlungen einzustellen. Andererseits eben wirken die restlichen 19 der 20 Punkte total realitätsfern. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese Trump-Euphorie, die in Israel und zum Teil auch in besetzten palästinensischen Gebieten herrscht, die kann ich irgendwie nachvollziehen. Nur er konnte das machen.
Absolut. Ich glaube, das ist auch wirklich falsch, hier in dem üblichen Trump-Bashing auch das herunterzuspielen, weil ich glaube, wir müssen uns da noch mal ein paar Wochen zurückgehen. Als ich im August in Israel war, hatte gerade so die Bodenoffensive begonnen in Gaza-Stadt. Und das war eigentlich wirklich, glaube ich, die bleiernste und schwerste Zeit in diesen ganzen 2 Jahren, weil irgendwie klar war, es gibt gar keine Verhandlungslösung mehr. Die israelische Regierung setzt vor allem auf Stärke und auf militärischen Druck. Die Geiselfamilien haben auch befürchtet, ihre Liebsten sind komplett aufgegeben. Und dann hatten wir noch quasi, um da noch mal eins draufzusetzen, dann diesen fehlgeschlagenen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar, wo eigentlich klar war, also wenn man jetzt diejenigen, mit denen man verhandelt, ausschaltet, dann ist ja wirklich eine Verhandlungslösung gar nicht mehr in Sicht. Mhm. Und gerade in diese völlig hoffnungslose Situation kam dann dieser massive amerikanische Druck, der auch durchaus professionell vorbereitet war mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn Trumps, und Steve Witkoff, die hier wirklich alles auf die Beine gestellt haben und den ganz politischen Willen der USA in die Waagschale geworfen haben, um das zu stoppen. Und ich glaube, das ist schon bemerkenswert. Aber ich fand es auch bemerkenswert, wie jetzt auf israelischer Seite das alles interpretiert wird. Also Netanyahu hatte ihm ja zugerufen:
I look forward to continuing marching with you on the path we paved together with the Abraham Accords.
Wir haben ja schon mal Frieden geschafft. Wir haben schon Normalisierungsabkommen, die sogenannten Abraham-Abkommen, damit den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel. Mhm. Und wir können es ja wieder tun.
We can forge new peace treaties with Arab countries in the region and Muslim countries beyond the region.
Und das ist, glaube ich, eigentlich an diesem Tag ist mir das auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil es geht ja hier um etwas, wenn wir jetzt wirklich nachhaltigen Frieden wollen, dann ist es eigentlich der falsche Vergleich, weil diese Abrahams-Vereinbarungen haben Israel nichts gekostet. Da musste man keine Kompromisse eingehen. Man hat neue wirtschaftliche Abkommen geschlossen, man hat Botschaften eröffnet. Aber es hat sich keine Perspektive für die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser in der Westbank und in Gaza ergeben. Und wenn das jetzt das Ziel ist, wir machen einfach so weiter und dieses andere Problem, über das reden wir gar nicht, das schieben wir zur Seite, das managen wir, dann ist eigentlich das kein Friede, der nachhaltig ist.
Wenn du schon das Abraham-Abkommen erwähnst, was mir aufgefallen ist, ist, dass genau dieser neue Partnerstaat von Israel, eben die Emirate, die haben ja in Sharm el-Sheikh gefehlt. Die starken Mächte, die jetzt das Abkommen unterstützen, das sind Ägypten, die Türkei und eben Katar. Also ausgerechnet diejenigen Länder, die ideologisch der Hamas am nächsten sind, deutlich näher als zum Beispiel die Emirate.
Ja, diese Allianz dieser 3 Staaten ist auch schon mal bemerkenswert, weil wir eigentlich im Nahen Osten hier sehr viel gerade auch durcheinander geht. Eigentlich war man auch bitter verfeindet. Also es gab ja auch mal 2017 dann eine Blockade verschiedener Golfstaaten gegen Katar, denen man immer vorgeworfen hat, sie würden die Muslimbruderschaft unterstützen. genauso auch von Ägypten hat man sich sehr stark auch lang von der Türkei distanziert, weil man auch immer hier Ähnliches vorgeworfen hat. Und dass die jetzt überhaupt hier zusammenkommen, ist schon mal auch extrem eigentlich eine unwahrscheinliche Entwicklung und zeigt schon mal, dass man eigentlich, also unter der Oberfläche sind dann natürlich auch noch ganz viele Sachen, die eigentlich nicht so wirklich geklärt sind.
Da möchte ich aber ganz kurz einhaken, Simon. Das ist ja interessant. Was sagt das Aushandeln dieses Abkommens über die geopolitischen Kräfteverhältnisse in der Region aus?
Ja, ich meine, die unterschiedlichen Spieler sind hier natürlich, haben auch unterschiedliche Interessen. Also ich glaube, auf der einen Seite dieses Tandem Türkei-Katar, das ist auch in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich aufgetreten. Also die haben eigentlich immer aufs richtige Pferd sozusagen gesetzt. Auch im libyschen Bürgerkrieg hat man hier eine Seite unterstützt, die Übergangsregierung, wohingegen die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel Rebellen oder diesen, da gab es im Osten des Landes einen Oberst, der dagegen sie vorgegangen ist. Wir haben auch im syrischen Bürgerkrieg was ähnlich. Quasi die Türkei hat hier Kämpfer bereitgestellt, sie hat die Rebellen unterstützt, Katar hat das Geld gezahlt, so geht es auch weiter in Syrien. Mhm. Und hier sehen wir schon, also gerade dieses Zusammenspiel ist hier jetzt auch, sind die Kräfte stark. Ich würde sagen, natürlich, was auch die sonst die finanziellen Möglichkeiten anbelangt, ist natürlich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen der Katar jetzt nicht hinterher, aber man hat eben eine andere Gemengelage. Also man ist weniger, man möchte weniger auf Tuchfühlung auch mit islamistischen Akteuren auch gehen. Man hat bisher auch in Syrien eher nur versprochen, dass man da investieren wird, hat es noch gar nicht so getan. Und die Vereinigten Arabischen Emirate ganz speziell haben ja auch so einen Ansatz, man will mit politischem Islam gar nichts zu tun haben. Da geht es immer um Mäßigung, um Entpolitisierung, auch all dessen. Und da hat man eben auch eigentlich auch gar nicht so den Draht dann hier jetzt zu der Hamas, um da auch irgendwie aufzutreten. Man bleibt da irgendwie außen vor. Gleichzeitig hat man, war man auch mit Israel jetzt immer sehr eng. Und das ist auch, finde ich, interessant, wenn wir so gucken, allein so symbolische Aspekte nach dem 7. Oktober haben ja sehr viele Fluggesellschaften dann immer mal wieder ihre Flüge gecancelt. Und Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben das nie gemacht. Es wurde nie der Botschafter zurückgezogen. Man ist nicht jetzt bei der Rede Netanyahus an der UNO irgendwie rausgegangen. Also das sind auch interessante Verschiebungen, die wir hier auch beobachten, jenseits quasi von Protest und vielleicht auch Missbilligung bestimmtes Regierungshandelns.
Also wir haben doch eigentlich eine Art Graben. Auf der einen Seite erstaunlicherweise Israel, die Emiraten, also quasi das Abraham-Abkommen-Länder, versus Türkei und Katar. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Saudi-Arabien?
Ja, ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir sind als Familie im September 2023 in Israel angekommen, unter dem Eindruck, die Normalisierung mit Saudi-Arabien ist eigentlich schon in trockenen Tüchern. Mohammed bin Salman, der Kronprinz, hatte damals in einem Interview gesagt, man kommt sich jeden Tag näher, es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Und dann kam natürlich der 7. Oktober und seitdem war eigentlich Saudi-Arabien wirklich jetzt sehr konstant auch in seiner Aussage, dass jetzt hier ohne palästinensische Staatlichkeit und eine glaubhafte Perspektive hier gar nichts mehr weitergeht und dass alles das vom Tisch ist. Und ich würde das auch ernst nehmen. Also ich auf israelischer Seite nehme ich das eher so wahr, dass man sagt, ja, hier, das ist ja, die sagen das jetzt halt, eigentlich interessiert sich ja wirklich niemand für die Palästinenser. Mhm. Aber ich glaube, man hat hier wirklich auch, in Saudi-Arabien hat man sich jetzt hier festgelegt und man kommt jetzt da auch nicht mehr raus. Es gibt auch innenpolitische Zwänge und man hat ist auch die eigene Glaubwürdigkeit, die da in gewisser Weise auf dem Spiel steht. Und interessanterweise hindert das vielleicht sogar dann, dass man jetzt auch hier noch weiter als Akteur hilft. Katar und die Türkei, die wirklich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Israel haben. Katar wurde zwischendurch immer wieder als Feind bezeichnet. Die Türkei war sowieso nicht gut gelitten. Mhm. Aber komischerweise können trotz aller dieser atmosphärischen Störungen, sind die jetzt am Start und die anderen nicht. Mhm.
Und man muss es anerkennend so sagen, das haben die Leute von Trump so erkannt und auch gleich ausgenutzt politisch. Trump hat seine ganze Macht in die Waagschale geworfen, hast du vorher gesagt, damit die Geiseln nach Hause kommen und der schreckliche Krieg in Gaza aufhört. Kann denn Trump diese erwähnte Macht, die er jetzt erfolgreich eingesetzt hat, nicht auch für die nächsten Phasen seines Planes einsetzen? Also er könnte ja nach dieser kurzfristigen Ruhe auch einen nachhaltigen Frieden zwischen den Parteien diktieren.
Könnte man. Also ich denke, wenn da jetzt politischer Wille wäre, obwohl Israel extrem stark ist, obwohl man wirtschaftlich erstaunlich gut durch den Krieg gekommen ist, Hightech-Produkte und Waffen in die ganze Welt verkauft, ist man natürlich doch auch abhängig hier von den USA. Und wenn es hier wirklich diesen Willen gäbe zu sagen, okay, wir durchschlagen jetzt diesen gordischen Knoten, uns geht es tatsächlich um einen nachhaltigen Frieden, dann wäre das schon möglich. Allerdings ist da jegliche Botschaft der USA geht in eine ganz andere Richtung. Man hat jetzt auch die Annektierung der Westbank immer eigentlich oder so diese schleichende Annektierung wohlwollend begleitet. Man hat sie jetzt, man sagt es in Israel, macht es nicht so offensichtlich, nicht mit Haut drauf, nicht mit einer Abstimmung jetzt im Parlament oder offiziellen Beschlüssen. Aber eigentlich erkennen wir auch euer Recht auf Siedlungen an und wir werden da auch nicht dagegen vorgehen. Und das ist natürlich eigentlich da sehr kontraproduktiv und zeigt, dass der politische Wille nur sehr kurzfristig darauf angelegt war. Und ich glaube, er zeigt auch, wenn wir uns diesen Wiederaufbau anschauen, dann wirkt es leider auch sehr enttäuschend, weil es hier um, da sollen Leute involviert sein, die Wunderstädte, so heißt es ganz in dem englischen Text, Miracle Cities, da in Arabien gebaut haben. Und da sehe ich dann eigentlich wirklich wieder das so durchscheinen, dass es hier vor allem eine strategische und wirtschaftlich interessante Location ist, direkt am Mittelmeer, wo man Resorts und Golfplätze und irgendwie Tesla-Fabriken bauen kann. Aber ich sehe da jetzt wenig palästinensische Zukunft oder auch Identität, die hier auch wieder aufgebaut werden soll.
Dann muss der Trump noch ein bisschen warten mit dem Friedensnobelpreis.
Wenn er es geschafft hätte, dass wirklich Netanyahu auch dabei gewesen wäre an diesem, also nach seiner Rede in der Knesset, wenn er es dann geschafft hätte, hier auch ihn zusammen an einen Tisch zu bringen mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, dann würde ich sagen, das wäre wirklich so ein, ich sage jetzt mal, Killer-Move da gewesen, der wirklich alles durcheinander gebracht hätte. Aber dass man auch auf israelischer Seite ja auch gar nicht den Partner auch sehen will, den man eigentlich hat jeden Tag. Also die Israel arbeitet sehr geräuschlos mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen. Die sorgt seit dem 7. Oktober im Westjordanland für Sicherheit für Israel und macht sich da auch die Finger schmutzig sozusagen. Man will einfach in der Hinsicht die auch gar nicht, man bezeichnet die trotzdem als Terrorgebilde. Und da ist so viel Porzellan zerschlagen und so viel Vertrauen zerstört, bis auch in die israelische Opposition hinein, die ja auch sagt, wir wollen uns kein Terrorgebilde hier in den Herzen unseres Staats setzen mit einem palästinensischen Staat. Ich glaube hier, das war wahrscheinlich auch für einen US-Präsidenten zu viel, aber das wäre, also da hätte ich dann auch gesagt, da bin ich auch gerne bereit, ihm diesen zu geben, wenn er auch diesen Prozess angestoßen hätte. So ist es leider groß oder sehr laut gebrüllt und dann hat der Berg sehr viel gekreist, aber der Waffenstillstand ist dann doch eher jetzt erstmal eine willkommen zu heißen, aber doch eher eine Maus.
Lieber Simon, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Islam- und Nahostwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs, der an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt. Zwei Empfehlungen liegen mir noch am Herzen. In NZZ Akzent geht es in der heutigen Mittwochsfolge um den Wiederaufbau in Gaza und auf NZZ Pro, unser Premium-Angebot, könnt ihr euch vertieft mit geopolitischen Themen auch aus anderen Weltgegenden auseinandersetzen. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Schreiben könnt ihr mir wie immer auf david.vogel@nzz.ch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.